ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Wir beenden unsere kleine Reihe über die Motetten von Johann Sebastian Bach mit dem Stück Singet dem Herrn ein neues Lied. Ja, Michael, ich glaube, wir können wirklich sagen, das ist vermutlich die bekannteste und meistgesungene Motette von Johann Sebastian Bach und das praktisch ohne Unterbrechung seit ihrer Entstehung vor ungefähr 300 Jahren. Das kann man ja nicht von vielen Bach-Vokalwerken sagen. Die Motetten sind also auch nach Bachs Tod in Gebrauch geblieben. Fangen wir mal so an.
Ja, lieber Bernhard, also das liest du überall und ich will das auch nicht grundsätzlich anzweifeln, dass das so gewesen ist, wobei wir tatsächlich jetzt keine konkrete Kenntnis darüber haben, wie es zum Beispiel Bachs unmittelbarer Nachfolger Gottlob Harrer 1750 bis 55 Thomas Cantor gehalten hat. Wir wissen dann, dass Johann Friedrich Dohles ab 1756 Thomas Cantor und dann 1789 im Frühjahr gegangen worden. Der musste sozusagen in Zwangsruhestand versetzt werden, unfreiwillig. Wie der es so gehalten hat, hat ganz viele Motetten auch aufgeführt. Und mit ihm verbindet man aber ein was sozusagen der große Motettenmoment in der Bachrezeption der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist. Das ist eine ganz berühmte Geschichte, die, glaube ich, hauptsächlich dafür sorgt, dass wir heute sagen, die Motetten waren nie tot. Nämlich, es ereignete sich Folgendes im April 1789, also wenige Wochen, nachdem eben der Dohles in den Zwangsruhestand versetzt worden war von Bürgermeister Müller. Das war eine ziemliche Intrige, die der ausgeheckt hatte mit seinem alten Studienfreund Johann Adam Hiller, der jetzt Thomas Cantor war. Stellte sich ein prominenter Gast in Leipzig ein, Wolfgang Amadeus Mozart. Ne? Also reiste über Prag, Dresden, Leipzig nach Berlin und hat im Gewandhaus konzertiert. Und er besuchte die Thomasschule und es wird berichtet von mehreren Zeitzeugen, also deswegen die ganze Geschichte ist schon wahr, dass er in der Thomasschule die Ehre empfing, dass die gesamten Thomaner ihn empfangen haben und ihm vorgesungen haben, Motetten von Johann Sebastian Bach, unter anderem Singe dem Herrn ein neues Lied. Und zwar nicht unter Leitung von Dohles, der hat das möglicherweise alles arrangiert, aber unter der Leitung des Präfekten. Und bei Singe dem Herrn ein neues Lied soll der Mozart, also so beschreiben es Zeitzeugen, die ganz nah dran waren, völlig begeistert gewesen sein, erstmal von dem Chor. Er soll gesagt haben, einen solchen Chor haben wir in Wien nicht und hat auch Prag nicht und hat man überhaupt nirgendwo sonst. Also das war natürlich ein wahnsinniger Ritterschlag. Und zugleich soll er so aufmerksam zugehört haben, und ihm gewissermaßen der Mund offen stehen geblieben sein angesichts dieser Noten da von Bach. Er soll aufgesprungen sein und gesagt haben, na das ist doch einmal etwas, woraus sich noch was lernen lässt. Und er hat dann darum gebeten, dass er eine Abschrift von dem Stück bekommt. Die Thomaner haben ja aus Stimmen gesungen und hat ja so jemand noch in Windeseile eine Partitur praktisch für Mozart erstellt. Diese Partitur aus Mozarts Besitz, die hat sich erhalten, liegt heute im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Und da hat Mozart eine kleine Notiz hinterlassen. Und zwar, notabene müsste ein ganzes Orchestre dazu gesetzt werden. Ja. Also er war so fasziniert von dem Stück, dass er erwogen hat, es vielleicht sogar noch ein bisschen einzurichten, wie er das auch mit Händels Messias getan hat, mit einigen anderen Stücken der Barockzeit. Also Händel hat ihn ja sehr beschäftigt.
Auch wohltemperiertes Klavier.
Ja, ne, diese Streichtrio, Streichquartettbearbeitung. Und also das beschäftigte ihn sehr. Und daraus leiten wir so ein bisschen ab, dass offensichtlich die Thomaner, und das ist ja jetzt nicht überinterpretiert, offensichtlich 1789 in der Lage waren, dieses wahnsinnig schwere Stück ihm so zu präsentieren, dass also Mozart völlig aus dem Häuschen war, also hatten die das schon irgendwie im Repertoire. Ja, und tatsächlich, diese Geschichte, die stand nachher in allen möglichen Zeitungen und hat, glaube ich, nochmal zusätzlich befördert, dass ab jetzt, das kann man dann mehrfach auch in den 1790er Jahren, im frühen 19. Jahrhundert belegen, dass es gewissermaßen Standard wurde, wenn ein Promi die Schule besuchte, dass eine Bach-Motette erklang, also damit die alle ihren Mozart-Moment hatten. Und ich glaube also, dass das schon sehr stark auch unser Bild jetzt von dieser nie toten Bach-Rezeption nach seinem Tod betrifft. Ich habe trotzdem ein kleines Fragezeichen, wie das erstmal so in den ersten Jahrzehnten gewesen ist. Und eins ist natürlich klar, wenn die Thomaner in der Lage waren, dieses Stück technisch zu bewältigen, wir werden es ja gleich merken, dann muss man sagen, also wer das Stück singen kann, der ist schon mehr als ein fortgeschrittener Chorsänger.
Das ist schön, dass du so anfängst, auch mit diesen Bemerkungen über die komplizierte Struktur und Singweise, denn das werden wir sicher im weiteren Verlauf dieses Podcasts nochmal berühren, auch wenn wir vielleicht über die Funktion noch versuchen zu mutmaßen. Lass mal so stehen erstmal und schauen ganz an den Anfang zurück. Die Motette ist ganz sicher in Leipzig entstanden und die Quellenlage ist hier etwas besser als bei den meisten anderen.
Ja, Motetten. Sie ist perfekt, lieber Bernhard.
Perfekt.
Wirklich perfekt. Und perfekt heißt in der Bachforschung,
aber selten.
Wir haben Bachs eigenhändige Partitur. Aus der kann man ableiten, Papierbefund, Schriftbefund, irgendwie so zwischen Juni 1726, April 1727. Dann haben wir außerdem noch die originalen Aufführungsstimmen, also mit denen die Thomaner das gesungen haben. Und da ist jetzt das Interessante, dass also weder in Bachs Partitur noch in den originalen Aufführungsstimmen jenseits von den 2x4 Chorstimmen, doppelchörige, achtstimmige Motette, irgendwelche anderen Stimmen auftauchen. Also es gibt nicht mal einen Generalbass und es gibt auch keine Colaporte-Instrumentalstimmen. Also es scheint wirklich ein reines Vokalstück gewesen zu sein, jedenfalls in diesen Aufführungen unter Bachs Leitung.
Das ist ja erstmal schon mal eine ziemlich klare Aussage, die uns auch aufführungspraktisch weiterhilft. Schauen wir mal auf den Text. Das ist eine Kombination aus Bibeltext, aus Dichtung und aus Choral. Also so eine Dreiheit, wenn man so will.
Ja, also wir haben eine Kompilation aus Psalm 149 und 150. Lobpsalm, also singet dem Herrn ein neues Lied, lobet den Herrn in seinen Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Alles, was Odem hat, lobet den Herrn. Also Klassiker unter den Lobpsalmen. Also das in den Rahmenteilen und dazwischen gibt es aber einen Choral, und zwar einen Choral, einen relativ bekannten, Nun lobt meine Seele den Herrn, ein Reformationslied von Johann Kramann aus dem Jahr 1530. Das trägt in der Mitte der eine Chor vor, und zwar in einem Dialog mit Worten, Gott nimm dich ferner unser an und so weiter, wo wir den Urheber bis heute nicht identifiziert haben. Es ist unklar, ist das jetzt irgendwie ein Andachtstext, der irgendwo gedruckt war, wurde der eigens für diese Motette erstellt? Also das ist noch ein bisschen das große Fragezeichen. Mhm. Und sagen wir mal so, dieser Mittelteil, der ist sehr lang. Mhm. Es ist sogar vorgesehen in Bachs Partitur, dass der insgesamt dann am Ende nochmal wiederholt wird, und zwar mit verteilten Rollen, dass dann die Kramann-Choral der andere Chor singt und diese freigedichteten Worte der zweite Chor. Also damit würde das Stück nochmal deutlich länger werden. Das macht heute nur kaum jemand. Aber der Charakter dieses Textes, also dieses zentralen Textes in der Mitte, ist aus meiner Sicht so eine Art Fürbitte. Ja? Umgeben von wirklich gewaltigem Lobpreis Gottes. Und das ist die Struktur dieser Motette, die dadurch eben insgesamt dreiteilig ist. Und eben von einem fulminanten Beginn über einen andächtigen, flehenden, bittenden Mittelteil leitet dann hin zu einem wirklich fulminanten Finale.
Wollen wir das mal ein bisschen noch einzeln vielleicht uns auch anhören? Wir beginnen mal im ersten Teil. Du hast gesagt, ein sehr bewegter erster Teil, der natürlich dieses Bibelzitat bringt. Gibt es da besondere Dinge, die im Wechselspiel dieser beiden Chöre zu beachten sind?
Naja,
man muss schön aufpassen.
Es, ja, das sicherlich. Und es ist ein Klangbad besonders ohne. Und ich finde, diese Signalworte, die diese einzelnen Psalmverse prägen, singe dem Herrn ein neues Lied und dann auch die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben, da findet Bach wunderbar überzeugende musikalische Antworten, um das eben zu verdeutlichen. Und erstmal schon dieser richtige Auftakt, singe dem Herrn ein neues Lied. Das ist ein polyphones Ping-Pong-Spiel und die kosten dieses Singen eben so richtig aus. Naja, klar, das ist wirklich im besten Sinne Musik in der Musik. Das wird ja erfordert durch den Psalmtext. Und da bricht sich bei Bach wirklich ein voller Inbrunst vorgetragenes Singen die Bahn, wie es, glaube ich, ganz selten auch bei Johann Sebastian Bach zu finden ist. So, und dann gibt's eine gewisse Zäsur, weil jetzt greift Bach zu einem streng polyphonen Mittel, nämlich zu einer Fuge. Die Kinder Zion seien fröhlich über ihrem König, sie sollen loben seinen Namen im Reihen, mit Pauken und Harfen sollen sie ihm spielen. Und diesen Text führt Bach erstmal nur in einer Gesangsstimme ein, während die anderen noch eben den Eröffnungsvers singen. und mehr bricht sich aber dieser Text, der als Fuge vorgetragen wird, die Bahn. Also die wird immer vielstimmiger und verdrängt so ein bisschen dieses Singet, was trotzdem lange Zeit parallel läuft. Und da hat man eine unglaubliche Dichte des Satzes und den Eindruck, dass hier wirklich im Dolby-Surround-Modus einem diese beiden unterschiedlichen Verse wirklich um die Ohren gehauen werden. Das ist ein Klangbad. Unglaublich.
Also schon dieser erste Teil ist ein unglaublich tolles Werk. Und dann kommt der angesprochene Dialog, der etwas ruhiger ist, in der Mitte.
Ja, also der zieht sich auch, aber er hat eben nach diesem eröffnenden Notensturm einen sehr andächtigen Charakter, dialogisch. Also diese Texte beziehen sich aufeinander und helfen auch dem Hörer eigentlich bei dem Ganzen irgendwie durchzuatmen. Es geht bei Weitem nicht so polyphon zu wie in den Rahmenteilen, aber es ist, glaube ich, der Moment, der auch textlich ganz wichtig ist, weil jetzt ist es nicht mehr einfach ein Loben auf Teufel komm raus. So, das ist ein bisschen ein fragwürdiges Wortspiel, ich weiß, liebe Theologen. Aber, glaube ich, der eigentliche Zweck vielleicht im Vortrag innerhalb eines Gottesdienstes, der wird hier erfüllt. Das ist nämlich die Fürbitte.
Also ein ausführlicher Fürbitteil, das ist, glaube ich, ein schöner, griffiger Terminus für diesen Mittelteil. Und danach nimmt das Stück aber wieder gewaltig Fahrt auf mit dem Text, lobet den Herrn in seinen Taten.
Naja, weil ja auch man ganz schön viel vom Herrn erbeten hat in den Mittelversen, muss man das jetzt natürlich nochmal mit gewaltig loben irgendwie verbinden, damit es am Ende auch wirkt. Ja, und lobet den Herrn in seinen Taten, das nimmt im Grunde genommen den Charakter des Anfangs der Motette wieder auf. Also auch ein sehr, sehr dichter, polyphoner Satz, wo man schon mal glaubt, also in dieser Virtuosität, den es hat, intensiver kann es kaum werden. Hören wir mal kurz rein. Aber dann, wie in einer großartigen, ich weiß es nicht, Mendelssohn oder Schumann-Symphonie, am Schluss kommt die Stretta. Und die Stretta ist hier alles, was Odem hat, lobet den Herrn. Und das ist jetzt wirklich bei Bach Programm, dieser Vers aus Psalm 150. Denn schon allein, wie dieses alles eingeführt wird von den Bässen, und zwar Attacca in einer riesigen Koloratur und alle stimmen ein. Und es wird immer dichter und dichter und dichter, also wirklich nochmal eine ganz eng geführte Fuge. Also hier ist dann der Adrenalinfaktor grenzenlos. Und ich könnte mir vorstellen, man könnte den Spruch bringen, das musst du mir jetzt bestätigen oder widersprechen, lieber Bernhard, als Privilegierter, der in der Lage ist, diese Motette zu singen oder sicherlich schon mal mitgesungen hat. Ja. Also ich würde sagen, beim Hörer bleibt kein Auge trocken, aber ich würde sagen, bei jedem Chorsänger bleibt die Kehle am Ende ganz schön trocken, denn das fordert doch schon extrem.
Naja, und die Wirkung beim Hörer ist auch nur, wenn der Chor es gut singt.
Das ist man muss leider über den Dingen stehen, ne,
als Chorsänger. Ansonsten kann es so daneben gehen in dieser Fuge, auch weil die Beantwortungen ja auch manchmal tonal und manchmal real sind, also manchmal direkt auf der Quinte beginnen, manchmal auf der Quarte, die Themen sich so manchmal leicht verändern und man denkt, also gut üben, gut üben, gut üben. Und am besten auswendig singen.
Dann. Aber wenn man eben über den Ding steht, dann ist es wirklich das Tollste, was man sich vorstellen kann. Ja.
So, das ist es also. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. So endet die Motette, singet dem Herrn ein neues Lied. Ja, und jetzt die Frage aller Fragen natürlich, die auch schon so viele Bach-Forscher beschäftigt hat. Wofür hat Bach in aller Welt dieses Stück geschrieben?
Ja, wir wissen es nicht, lieber Bernhard. Also für ein Begräbnis würde ich sagen, ist es denkbar ungeeignet, weil, also ich weiß nicht, am Grab stehen und singe dem Herrn ein neues Lied und alles, was Odem hat, lobe den Herrn irgendwie zu singen,
also
leuchtet
vom Odem
mir
zu
nicht.
Reden, wenn der Odem ausgehaucht ist.
Ja,
ne?
Das geht nicht so. Ja. Und was sich so ein bisschen eingebürgert hat als Hypothese, zu sagen, na singe dem Herrn ein neues Lied, also das Betonen des Neuen könnte natürlich zum neuen Jahr passen. Ich nehme an, dass das im Wesentlichen auch dadurch bedingt ist, wir wissen, dass Bach in seinem ersten Leipziger Jahr für den Neujahrstag die Kantate singe dem Herrn ein neues Lied komponiert hat. Also eine Kantate, die mit diesem Text beginnt, auch ganz großartiger Eingangschor.
Unsere Champagner-Kantate, du erinnerst dich.
Jetzt, so. Wo du sagst, genau. Okay, und natürlich könnte man sich jetzt vorstellen, 1727 überrascht Bach die Leipziger Gottesdienstbesucher mit dieser neuen Motette. Es kommt mal keine alte aus dem frühen 17. Jahrhundert. Kann gut sein. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt halt anschaue, diese Originalstimmen, die ganz klar 8 Einzelvokalstimmen sind und nicht mal ein Generalbass, habe ich den leisen Zweifel, ob das wirklich in die Kirche und in den Gottesdienst gehört, wo ja ein Orchester da ist und wo ja ein Generalbass da ist und wo eine Orgel da ist und so weiter. Und meine Hypothese ist folgende, ich hatte es, glaube ich, hin und wieder schon mal erwähnt. Also wir wissen ja, jeweils in der Adventszeit jedes Jahr wurden von den 54 Thomanern 32 privilegiert, also bestimmt ausgewählt, um dann im Januar 4 Wochen lang das sogenannte Neujahrssingen durchzuführen. 4 achtköpfige Kantoreien. Und das hieß, dass sie systematisch nicht nur durch die Straßen gegangen sind und gesungen haben, sondern offenbar in den Häusern der Leipziger kleine Konzerte gegeben haben. Und das Tolle an diesem Neujahrssingen für die Thomaner war, anders als beim Kurrendesingen, da war es so, da hat man Spenden gesammelt und musste die dann am Ende in die Schulkasse geben. Aber beim Neujahrssingen konnten diese Privilegierten am Ende das Geld behalten. Und wir wissen, dass die erste Kantorei, bestehend aus den 8 besten Sängern, in die vornehmsten Stadtviertel ging, also in die reichsten Häuser. Und jetzt brat mir einer einen Storch, wenn nicht doch dieses Stück eigentlich perfekt dafür geeignet gewesen wäre, bei den reichen Pelzhändlern, bei den Promi-Ratsherren und so weiter, sich dort in die, keine Ahnung, in,
ins Foyer zu stellen.
Ins Foyer oder in den Festsaal zu stellen und dieses Stück abzufackeln. Einerseits, um das neue Jahr zu begrüßen, auch um die Fürbitten für das neue Jahr vorzubringen und am Ende wirklich so eine Emotion noch zu entfalten, dass praktisch die Silbermünzen oder vielleicht gar die Goldmünzen nur so klingelten. Also das würde doch sehr gut passen. Ich weiß, die Schwäche an meiner Hypothese wäre, dann müssten wir unterstellen, dass die erste Kantorei in der Lage gewesen wäre, 3-4 Wochen lang mehrfach am Tag diesen wirklich 2000 Meter Hindernislauf in Noten aufzuführen. Auf der anderen Seite, ich meine, wir haben es ja am Anfang gesagt, es ist offenbar im Laufe der Zeit wie so eine Art Showstück der Thomaner geworden. Also da haben die nicht nur gezeigt, wie toll ihr Kantor komponieren konnte, sondern dass sie wirklich musikalisch über den Dingen stehen. Und ich finde, dass das Stück dafür super geeignet wäre. Und vielleicht haben sie es auch wirklich nur in den allerbesten Häusern rausgeholt. Und das würde mir eigentlich total gefallen. Diese Hypothese, belegen kann ich sie nicht.
Und wenn es schnell gehen musste, haben sie nur den Schlussteil gesungen.
Genau, und wenn sie heißer waren, nur noch den Mittelteil.
MDR Klassik.